Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wie viele Tage sind es noch bis Ostern? 8. 8 Tage, und am liebsten würde ich jetzt eine Osterpredigt halten. Aber wir sind noch in der Passionszeit und Julia hatte festgestellt, das ist, glaube ich, jetzt das 4. Mal, dass ich gerade ein Palmarum hier auf der Kanzel stehe. Ist nicht unbedingt der Lieblingstermin, aber es ist ein sehr schöner. Denn Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er wird dort einziehen, gekreuzigt werden, auferstehen letztlich. Und deshalb haben wir ihn eben ehren können mit diesen Liedern. Würdig bist nur du. Aber sind wir mit ihm unterwegs? Wenn ja, wo sind wir? Sind wir bei denen, die ihm zeitweise zujubeln? Oder folgen wir ihm als seine Jünger? Dazu gibt heute der vorgeschlagene Predigttext wesentliche Anstöße. In ihm berichtet der Evangelist Johannes über Jesu Einzug. Es heißt, am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er bekommen hatte. Und die Menschen waren in großer Zahl dabei gewesen, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen hatte und ihn vom Tod auferweckt hatte. Sie hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weswegen ihm jetzt so viele Menschen entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Die Pharisäer aber sagten, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ich sehe diese Szene wie in einem Kinofilm vor mir. Bei The Chosen ist es ja noch nicht gezeigt worden. Wäre mal gespannt, wie das dann da aussieht. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt von Menschen umgeben. Und da sind zwei grundverschiedene Gruppen. Zum einen das Volk, die Menge, die hofft, ja was? Sie hoffen, dass ihre Erwartungen erfüllt werden. Sie rufen, gepriesen sei Gott. Wirklich? Diese Menge ist auf Show aus. Denn Jesus hat ja Lazarus aus dem Grab zurück ins Leben geholt. Und jetzt soll er noch mehr Wunder tun. Am besten die Römer verjagen. Die Römer aus dem Land jagen, damit Jesus König ist. Ja, der weltliche, der irdische König. Das wäre die Krönung. Einen neuen jüdischen König. Doch was rufen sie? Wenige Tage später. Wir wissen es. Kreuzige ihn. kreuzige ihn. Und dann sind da noch die Pharisäer. Was kennzeichnet sie? Sie stellen sehr klar, sehr gezielt fest, alle Welt läuft ihm nach. Darum geht es. Sie wollen ihre Macht behalten, notfalls auch mit Hilfe des Todes Jesu. Und da die Römer die Justizgewalt haben, sollen sie das machen. Für sie, die Pharisäer, ist das Kreuz ein Mittel zum Machterhalt. Und damit wird es etwas, was noch heute gilt. Das Kreuz wird zum Zeichen des Todes. Denken Sie mal an die Anzeigen in den Zeitungen. Wenn es noch ein Kreuz gibt und nicht alles mögliche andere, dann ist es das Zeichen des Todes. Und wenn ein Beerdigungsinstitut mit seinem Wagen an Ihnen vorbeifährt und Sie sehen das Zeichen des Kreuzes, dann ist es nicht das Zeichen der Auferstehung. Es ist das Zeichen des Todes. Aber wo sind die Jünger? Waren sie in Jerusalem an der Seite Jesu? Die Jünger werden nicht erwähnt. Jedenfalls nicht beim Einzug. Wahrscheinlich waren sie dabei. Aber nach der Verhaftung sind sie alle untergetaucht. Folgen sie ihm nach, so wie die Pharisäer das meinen? Sie hatten das so verstanden. Sind sie Mitläufer? Oder sind sie wirklich Nachfolger? Anders als die Pharisäer sich das denken. Nachfolger. Man kann das Wort so verstehen wie die Pharisäer. Sie stellen fest, die Menschen laufen Jesus hinterher. Aber die Jünger, sie haben das nicht getan. Sie haben geahnt, gewusst, was Jesus mit diesem Wort Nachfolger wirklich meint. Im Matthäusevangelium ist berichtet, wie er sagt, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Und folge mir dann nach. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Offensichtlich geht es bei Nachfolge darum, den Platz des Vorgängers zu übernehmen. Ich weiß nicht, wo jetzt hier die Fußballfans sitzen. Leider hat Bayern ja gestern verloren oder auch Gott sei Dank, wie man will. Es ist nicht mein Lieblingsverein, aber ich frage mal, wer ist denn jetzt der Trainer? Ja, Thomas Tuchel. Und er ist der Nachfolger von? Gut, sag mal ein Fan. Er ist der Nachfolger von Julian Nagelsmann und das heißt doch, Tuchel hat den Platz von Nagelsmann eingenommen als sein Nachfolger. Das ist Nachfolge. Und wenn die Jünger damals oder wir heute Nachfolger Jesu sind, dann heißt das, wir sollen den Platz Jesu einnehmen. Und deshalb sagt er, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Am Kreuz entscheidet sich alles. Nur was heißt das, ein Kreuz zu tragen? Vermutlich ist da nicht mit die Halskette gemeint, so hübsch es noch ist. Und insofern muss jetzt vom Kreuz die Rede sein. Noch einmal, als erstes, das Kreuz als Zeichen des Todes. Ja, als Zeichen des Todes Jesu. Darum soll es in dieser Woche, in der Karwoche gehen. Karfreitag insbesondere. So hat das Kreuz seine geschichtliche Bedeutung bekommen. Jesus ist am Kreuz gestorben und wer ihm nachfolgt, riskiert ebenfalls sein Leben. Das wissen wir. Wir wissen, dass in anderen Ländern wie in Nordkorea, im Iran, in den arabischen Staaten, da wo der Islam anspruchsvoll, absolut vertreten wird, das klare Bekenntnis zu Jesus sehr wohl das Leben kosten kann. Und wir? Was heißt das für uns? Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ihr Lieben, es heißt nichts anderes zuerst als Jesus ist der Herr. Wer ein Kreuz trägt, hoffentlich auch mit der Halskette oder anders, ich habe hier eins am Revers, am Aufschlag, der macht deutlich und sagt damit, Jesus ist der Herr. Das Kreuz macht meine Beziehung zu Jesus sichtbar. Nur was heißt es dann? Sich selbst verleugnen. Ich denke, das kann man fürchterlich falsch verstehen. Wir sind Nachfolger Jesu, aber haben wir damit kein Ich mehr? Oder kein Rückgrat? Sind wir angepasst, duckmäuserisch? Jesus weiß eines sehr wohl. Wir wollen von Natur aus alle selbstbestimmt leben. Das können Sie schon fast bei einem Säugling zur Kenntnis nehmen, erleben. So sind wir doch groß geworden, von Kindheit an. Oder gab es in Ihrer, in eurer Familie keinen Streit, wer nun das Sagen hat? Verstehen wir, erwachsen zu sein? Ihr werdet mal erwachsen. Verstehen wir das nicht so, endlich selbst bestimmen zu können? Vielleicht nicht mehr gehorchen zu müssen? Es geht also wirklich darum, zuallererst, wer ist der Herr? Und wenn ich Jesus anerkenne als den Herrn meines Lebens, dann muss ich sehr wohl meine Selbstbestimmung aufgeben. Dann will er den Weg meines Lebens bestimmen. Und das kann dann bedeuten, ganz neue Wege zu gehen. Beruflich, in meinen Beziehungen, auf viele Art und Weise. Wenn wir Jesus als Nachfolger Jesu seinen Platz einnehmen, anders als die Pharisäer es verstanden haben, dann geht es eben nicht um weltliche Macht, sondern um seinen Auftrag an uns, den wir weiterführen sollen. Und deshalb ist das Kreuz als zweites das Zeichen der Liebe. Für die einen sieht das so aus, wie in diesen Beispielen immer angedeutet, wenn jemand seinen beruflichen Werdegang, auch Karriere aufgibt und zum Beispiel in die Mission geht oder einen anderen Weg einschlägt im Dienste der Nächstenliebe. Für uns gilt also alle, aber für alle, dass wir den Auftrag haben, die Liebe Jesu im alltäglichen Leben weiterzugeben. Dafür ist Jesus an das Kreuz gegangen. Das ist das Zeichen der Liebe Gottes wird. Für uns in der Gemeinde in besonderer Weise, erst recht aber für die Welt um uns herum. Ohne sein Kreuz können wir nicht lieben und nicht leben. Jesus sagt zu zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Und Paulus sagt dazu, wie das geht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dann, wir haben es vor ein paar Wochen gehört, im Korintherbrief, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe ist also was? Ein Wesensmerkmal der Christen. Daran soll man uns erkennen. Die Menschen um uns herum warten darauf, dass wir Gottes Liebe erkennbar leben und weitergeben. Und überlegen wir einen kleinen Augenblick. Wünschen wir uns das nicht selber? Von ganzem Herzen? Für uns? Dass es uns gelingt, eine harmonische Ehe zu führen? Weniger zu streiten? In der Familie? In der Nachbarschaft? Am Arbeitsplatz? Wo auch immer? In der Gemeinde? Ist vielleicht deshalb das Kreuz weithin nicht als Zeichen der Liebe bekannt, weil wir nicht sichtbar, erfahrbar für andere von der Liebe Jesu leben, mit der Liebe Jesu leben? Mit seiner Liebe zu leben und sie weiterzugeben, ich sage das ganz vorsichtig und auch im Blick auf meine eigene Schwäche, müsste eigentlich uns von Nichtchristen unterscheiden. So, und dazu haben wir vor einigen Wochen eine sehr anspruchsvolle, sehr gehaltvolle Predigt gehört. Nun wusste ich nicht, dass Oliver hier ist, ich saß trotzdem. Und man darf, glaube ich, auch mal seinen Pastor loben. Ich habe es gut ertragen, wenn das geschah, und er wird es auch können. Er hat uns sehr überzeugend erklärt, wie wir Liebe, und zwar den biblischen Begriff Liebe, Agape, verstehen müssen. Ich fasse noch mal zusammen, hoffentlich richtig. Liebe ist immer eine neue Entscheidung zur Hingabe an Gott und den Nächsten. Er sprach von einer Entscheidungsliebe. Eine Entscheidung zur Hingabe an Gott und den Nächsten. So wird nämlich Beziehung gepflegt und lebendig erhalten, Gemeinde gebaut und Jesus durch meinen Lebensstil geehrt. Ich zitiere nochmal Paulus, alles andere zählt nicht. Die Liebe Gottes und untereinander ist also das Lebensmittel. Das Mittel zum Leben, das Lebensmittel. Und so ist das Kreuz an der Halskette, an der Wand. Bei mir hängt im Arbeitszimmer da, wo die Predigt geschrieben wird, ein Kreuz an der Wand. Das Kreuz an unserer Stirn, wenn es uns gegeben wird bei der Segnung. So ist das Kreuz nicht das Zeichen des Todes, sondern das Zeichen der Liebe. Ein letztes, das Kreuz als Zeichen des Sieges Jesu. Und ich schließe jetzt hier ganz bewusst an diese Predigt von Olli vor ein paar Wochen an. Es haben viele offensichtlich ganz genau zugehört. Und dieses Liebesgebot hat sie wie auch mich herausgefordert. Und umso mehr hat mich dann bewegt, dass beim Kirchenkaffee nach diesem Gottesdienst gleich zwei Gemeindemitglieder im Gespräch mit mir offen bekannt haben, dass sie immer wieder nach bestem Willen und Bemühen an diesem Gebot scheitern. Ich doch auch, fragen Sie meine Frau. Ja, so ist es. Nur wie gehen wir als Nachfolger Jesu damit um? Wir wollen ihm nachfolgen. Liebe als Zeichen der Hoffnung für die Menschen. Es ist die entscheidende Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir doch scheitern? Sieht es nicht für viele so aus, als ob das Kreuz keine Kraft hat? Als ob ihm die Kraft fehlt für ein anderes Leben? Ist das Kreuz nicht eigentlich das Zeichen des Sieges Jesu über Hölle, Sünde, Tod und Teufel? Zum einen sagt Paulus, das Kreuz, das Wort vom Kreuz, ist eine Torheit für die, die verloren werden. Wie geht's weiter? Aber für uns, die wir selig werden, ist es eine Kraft Gottes. Für uns eine Kraft Gottes. Wie denn? Und deshalb als Ergänzung noch und als Fortführung, das entscheidende Wort, die Antwort heißt Vergebung. Wenn wir Liebe leben wollen, dann brauchen wir Vergebung. Oh ja. Wir brauchen sie für uns, wenn wir schuldig werden. In der Ehe, in der Familie, wo auch immer. In einer ganz spontanen, eventuell lieblosen Reaktion. Wenn wir schuldig werden am Arbeitsplatz, am Steuer des Autos. Ich will ja nicht das zitieren, was mir da manchmal so durch den Kopf geht. Aber es ist meistens nicht sehr liebevoll. Und ihr könnt das ja auch selber mal fortsetzen. Wir brauchen Vergebung. Unsere Beziehung braucht Vergebung, braucht die Bereitschaft zu vergeben. Und vielleicht ist das, was ich jetzt sage, ja auch nicht so ganz neu und einfacher gesagt als getan. Aber dann ist das Gespräch mit einem anderen Christen das Tor zur Befreiung von diesen Problemen. Das Tor in einen Neuanfang durch Vergebung. Das Tor, Liebe leben zu können. Das Gespräch mit einem anderen Christen als Seelsorger, als Seelsorgerin ist der Weg aus dieser Not. Gemeinsam können wir zu Jesus kommen und erfahren, dass sein Sieg am Kreuz mich immer wieder von meiner Schuld befreit und mir einen Neuanfang schenkt. Das ist manchmal ein mühsamer, auch vielleicht schmerzhafter Lernprozess. Aber er hat diese Verheißung. Wir bekommen Kraft, um Vergebung zu bitten und anderen zu vergeben. So wie wir es nachher sprechen. Denn Jesus hat es uns gelehrt im Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gottes Wort tröstet, korrigiert, ermutigt, sodass wir Jesu Liebe immer mehr kennenlernen und ihr zu vertrauen lernen. Ja, das Kreuz ist Zeichen des Sieges, der Freiheit, des Friedens. Und dann können wir mit allen, die ihm nachfolgen, rufen: Hosianna, in der Höhe. Gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn. Ihm allein gehört die Ehre. Amen.